Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Ich habe in Bonn studiert, unter anderem Politikwissenschaft, und damals gingen viele aus unserem Seminar mal eben bei der Bundeszentrale für politische Bildung vorbei. Die Bücher dort waren kostenlos. Und wir fühlten uns mit unseren gefüllten Rucksäcken irgendwie bedeutend, denn wir galten als Multiplikatoren. Das ist eine Weile her, die Buchreihen gibt es noch immer, wenn auch nicht mehr gratis. Dafür vieles andere, auch digitale Formate natürlich. Und ja, der Wahl-O-Mat ist mittlerweile ein Klassiker. Der Etat der Bundeszentrale für politische Bildung stieg über viele Jahre auf 96 Millionen, aber die Ampelkoalition, genau genommen das Bundesinnenministerium, hat Kürzungen angekündigt. Ein Fünftel soll die Bundeszentrale einsparen, das sind etwa 20 Millionen. Die Ankündigung löst mehrheitlich kritische Reaktionen aus.
Aus unserer Sicht ist mit den Kürzungen nicht mehr und nicht weniger als eine starke Demokratie zumindest tangiert. Und wir machen vor allem eins, nämlich Demokratiearbeit.
Die Gefahr bei solchen Formen der politischen Bildung und Erziehung ist häufig, dass man dort natürlich nur auf diejenigen trifft, die das Thema interessiert, und dass man sozusagen zu den bereits Gläubigen predigt. Und die, um die es eigentlich geht und die man eigentlich überzeugen möchte, sind sehr schwer zu erreichen.
Die informieren sich dann über Telegram-Gruppen und werden beregnet mit Desinformationen. Glauben dann so Sachen wie, funktionierende Heizung muss man jetzt wegen Habeck rausreißen, und fallen dann auf Desinformationen der AfD rein, weil sie keine entsprechende politische Bildung über andere Quellen mehr erhalten können.
Es geht um die Demokratie, denn politische Bildung heißt, das Bewusstsein für Demokratie fördern und auch das Bewusstsein für politische Partizipation wecken. Wir fragen in dieser Sendung, ist es richtig, gerade jetzt bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu kürzen? Und darüber diskutieren zum einen die Journalistin Katharina Schmitz. Sie ist Kulturredakteurin beim Freitag in Berlin und hat gerade einen Artikel zu dem Thema geschrieben. Hallo Frau Schmitz.
Hallo.
Und ihr Gegenüber ist Frank Richter, SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen und früherer Chef der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Guten Tag, Herr Richter.
Schönen guten Tag.
Herr Richter, Sie kritisieren die Kürzungen scharf. Warum?
Zunächst darf ich sagen, ich habe nicht in Bonn studiert, sondern ich habe in der DDR studiert. Und wenn ich dort ein Heft oder ein Buch der Bundeszentrale für politische Bildung ergattern konnte, meistens war das ja über illegale Wege, da fühlte ich mich noch mehr bedeutend als vielleicht jemand, der in Bonn studiert hat. Das darf ich persönlich sagen. Ja, ich halte das erstens für ein falsches Signal. Als ich das hörte, wollte ich es nicht glauben. Ich habe mir gedacht, wer wäre denn während der Pandemiezeit auf die Gedanken gekommen, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu kürzen? Die Demokratie steht unter Druck. Wir befinden uns in einer multiplen Krise. Es braucht sehr viel Aufklärung, auch angesichts der Verschwörungsmärchen, die um sich greifen, der Filterblasen, in denen sich viele befinden. Natürlich muss eine staatlich finanzierte Einrichtung sich auch immer kritisch fragen, ob sie alles richtig tut. Aber sie gerade in dieser Zeit zu kürzen, die Bundeszentrale, also ihre Mittel, und dann noch in dieser Schnelligkeit und in dieser Radikalität, das halte ich für falsch.
Frau Schmitz, Sie kritisieren die Kritiker der Kürzungen. Sie haben jetzt das Wort.
Kein Geld ist natürlich auch keine Lösung, aber davon kann ja nicht die Rede sein. Der Etat der Bundeszentrale, wie Sie gesagt haben, Frau Florin, hat sich seit 2012 verdreifacht auf ungefähr 96 Millionen. Davon sollen jetzt nun 20 Millionen gekürzt werden. Was auch immer man von Christian Lindners schwarzer Null hält, die Ministerien sind aufgerufen, hier zum Budget beizutragen, und das geht eben auch Nancy Faeser so. Man mag vielleicht sagen, dass ihre Maßnahme populistisch ist, auch angesichts der AfD im Höhenrausch der Umfragen. Aber ich finde wichtig, einfach jetzt auch nochmal, wenn man es ernst meint, ernst darüber zu diskutieren, was diese Demokratiearbeit eigentlich bedeutet, bewirken kann und wen man erreichen kann.
Ja, vielen Dank an Sie beide. Herr Richter, als Sie für politische Bildung in Sachsen verantwortlich waren, was haben Sie unter politischer Bildung verstanden?
Also politische Bildung ist nicht einfach dasselbe wie Demokratiearbeit. Ich glaube, das sollten wir präzise sein. Nicht politische Bildung ist ein elementarer Bestandteil der Bildung. Das ist unser Grundverständnis. So wie ästhetische Bildung, wie mathematische Bildung, wie naturwissenschaftliche Bildung. Die Demokratie, in der wir leben, ist die einzige Herrschafts- und Gesellschaftsform, die man lernen muss. Und wir müssen uns doch nicht wundern, dass viele Menschen aus verschiedenen Gründen mit der Demokratie hadern, aber eben auch aus dem Grund, dass sie diese Demokratie oft gar nicht richtig verstehen. Das begegnet mir nicht nur bei den sogenannten bildungsfernen Schichten, das begegnet mir auch bei technischer Intelligenz bei ökonomischer Intelligenz. Das ist auch nicht verwunderlich, das muss man immer wieder lernen. Und da haben wir nun diesen Juwel in Deutschland, die Bundeszentrale für politische Bildung. Über die Höhe des Etats und des Budgets kann man streiten und auch über die Methoden. Ich glaube, das tut die Bundeszentrale auch intern. Das wird von einem Kuratorium und so weiter, von einem wissenschaftlichen Beirat begleitet. Aber in so kurzer Zeit und dann ohne inhaltliche Vorbereitung, ohne fachpolitische Diskussion, sondern einfach so mal fast 25-30% mal schnell wegstreichen, das halte ich für falsch.
Frau Schmitz, Sie haben in Ihrem Statement schon angedeutet, dass Sie auch Grenzen der politischen Bildung sehen, dass Sie den Verdacht haben, dass man der zu viel zutraut, wenn man sagt, die rettet die Demokratie. Wo sehen Sie die Grenzen der politischen Bildung?
Na, ich halte es erstens für einen großen Irrtum, dass Bildung das Problem ist, nicht nach rechts abzudriften. Also das sieht man ja alleine schon, wenn man schaut, wer die AfD wählt. Das sind zu, glaube ich, über 20% Menschen mit akademischer Bildung. Ich gehe davon aus, dass da auch Rechtsanwälte und Zahnärzte wählen. Ich will damit sagen, was meint politische Bildung? Also ich halte es einfach für ein Irrtum, dass ungebildete Menschen nach rechts abdriften und gebildete Menschen demokratisch gesinnt sind.
Aber schauen Sie, Frau Schmitz, ich glaube, wir springen viel zu kurz miteinander, wenn wir die politische Bildung als eine Waffe gegen das Abdriften gegen rechts identifizieren. Das glaube ich, das ist sie nicht. Politische Bildung ist eine Pflichtaufgabe, die erfüllt werden müsste, selbst dann, wenn es gar keinen Extremismus gäbe, müsste Demokratie trotzdem gelernt werden. Und ja, welche Bildung geht es? Es geht nicht um technische Bildung oder um ökonomische Bildung oder um mathematische Bildung. Es geht um ein bestimmtes Segment von Bildung, nämlich zu verstehen. Das ist eine kognitive Angelegenheit. Wie funktioniert unser demokratisches System?
Aber es ist ein Missverständnis, dass man vielen Menschen Demokratie erklären muss. Die wissen schon, was Demokratie ist. Die haben mitunter Ansichten, die vielleicht uns nicht passen, die aber immer noch demokratisch sind. Und ich glaube, dem müssen wir uns ein bisschen offener stellen, auch in der Diskussion. Es klingt immer so an, Misstrauen in Demokratie, da hat wohl die andere Seite was nicht richtig verstanden. Deshalb müssen wir noch mehr bilden und noch mehr erklären und so weiter und so fort.
Widerspricht meiner Erfahrung. Tut mir leid. Wir leben in einem gesellschaftlichen und politischen System, was nicht leicht zu verstehen ist. Ich selber muss, obwohl ich im Landtag bin, täglich neu hinzulernen. Nicht? Also alleine die verschiedenen Ebenen unseres Staates, Kommunalpolitik, Landespolitik, nationale Politik, europäische Politik und so weiter, Völkerrecht. Und das sind so unterschiedliche Ebenen der politischen Realität, dass das schon mal schwer zu durchdringen ist.
Aber das ist doch Theorie und nicht Praxis.
Ja, aber die Theorie, ohne Theorie geht es nicht.
Ja, also, aber ohne Praxis geht es auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Wir brauchen beides, selbstverständlich. Ich war ja auch nicht alleine, ich wollte auch nie nur alleine im Kognitiven bleiben. Es braucht natürlich auch so etwas wie eine demokratische Haltung. Das hat ein bisschen was mit Moral zu tun, mit Einstellung zu tun. Also bin ich bereit, Empathie und Perspektivwechsel aufzubringen und in dem Andersdenkenden auch zu respektierende Gegenüber zu erkennen oder nur mein Gegner. Natürlich, da gehört viel mehr dazu. Es gehört auch Übung dazu. Wie wähle ich und so weiter?
Das ist wirklich unkonkret. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem der politischen Bildung. Also das, was Sie jetzt sagen, leuchtet mir ein, aber ich finde es auch wahnsinnig unkonkret.
Sie schreiben in Ihrem Artikel im Freitag, das Just-Milieu bestätige sich in der Arbeit der Bundeszentrale selbst. Wen meinen Sie da? Wer ist das Just-Milieu?
Ich habe beobachtet, und da bin ich nicht alleine, dass die Bundeszentralen ihre Arbeit sehr breit aufgestellt haben inzwischen. Wenn man früher, was man mit der Bundeszentrale verbunden hat, das waren Beiträge aus Politik und Geschichte, von, ich sag mal, abgeschlossenen Ereignissen. Und heute ist die Bundeszentrale einerseits, was die Vermittlung angeht, ist sie breiter aufgestellt. Also man ist auch in den sozialen Medien unterwegs und man versucht, verschiedene Zielgruppen zu erreichen und geht in die Kultur, in die Theater, Kino und so weiter und so fort. Und meines Erachtens trifft sie da vor allem das Just-Milieu. Das meine ich damit, das sind die Leute, die Einstellungen haben, die gewünscht sind, die man auch nicht mehr überzeugen muss. Oder ja, man trägt, wie ich eben auch geschrieben habe, Eulen nach Athen.
Herr Richter, die Stiftung, die Ihrer Partei, der SPD, nahesteht, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die hat 2019 eine Studie zur politischen Bildung an Schulen veröffentlicht. Da ging es jetzt nicht speziell um die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch. Und in dieser Studie wird festgestellt, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten davon profitieren, von der politischen Bildung, andere Schulformen aber nicht. Wer hat, dem wird gegeben, so ist diese Studie biblisch überschrieben. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, dass diejenigen, die eigentlich gar kein Misstrauen in Demokratie, in demokratische Prozesse haben, die Angebote der politischen Bildung wahrnehmen und die anderen, die immer in diesen Studien auftauchen mit 30% Misstrauen in demokratische Institutionen, kein Vertrauen mehr in den Staat. Werden die erreicht?
Also diese Beobachtung ist sicherlich nicht ganz falsch und die bezieht sich ganz bestimmt auch nicht nur auf die politische Bildung. Das ist halt schon biblisch. Ja, also wer sich für eine Sache interessiert, der liest auch gern noch zusätzlich zur Sache. Und wer ganz fern ist von der Sache, dem wird es schwer fallen. Deswegen ist es natürlich die Pflicht der Bundeszentrale, der Landeszentralen, auch der Schulen, Zielgruppen präzise zu arbeiten und auch die einzubeziehen, die vielleicht noch kein Anfangsinteresse haben. Und das ist für die Demokratie elementar, denn die Idee der Demokratie heißt Integration aller. Und da können wir gerne weiter diskutieren. Da sind auch Fehler gemacht worden. Frau Florin hat ja schon das Erfolgsprodukt par excellence der Bundeszentrale beim Namen genannt. Den Wahl-O-Mat, der ja keineswegs nur bei Bundestagswahlen produziert und angewendet wird, sondern mit Hilfe der Bundeszentrale auch in den Ländern bei Landtagswahlen. Ich habe das selbst zweimal mitgemacht. Das ist ein hervorragendes, wir können nur dankbar sein, dass wir es haben. Denn dieses digitale Format Wahl-O-Mat zieht sehr viele Leute in das politische Interesse im Vorfeld von Wahlen.
Und der Wahl-O-Mat ganz sicher ist ein Erfolgsprodukt. Aber ich habe einfach mal, was ich gerne tue, Leserkommentare zu den Artikeln über die Kürzungen gelesen. Und da war sehr häufig, wurde die Überparteilichkeit der Bundeszentrale zumindest in Frage gestellt. Da kann man wieder sagen, das sind die üblichen Verdächtigen, die ja sowieso dieses Misstrauen haben und so weiter und so fort. Aber auch der Wahl-O-Mat, bei dem wurde, ich habe es einfach öfter gelesen, gesagt, da werden die Fragen so gestellt, dass man am Ende auf gar keinen Fall AfD wählt.
Das ist nicht richtig. Da geht man viel zu gewissenhaft bei diesen Dingen zu. Manchmal haben wir die Kritik bei der Produktion des Wahl-O-Mats genau aus der umgekehrten Richtung gehört, dass manche, die den nutzten, bei der AfD oder bei anderen rechten Parteien rausgekommen sind, ohne es vorher zu ahnen. Also ich glaube, eine chemisch reine Überparteilichkeit gibt es nicht.
Aber ich habe zum Beispiel auch Lehrer gehört, die gesagt haben, früher habe ich diese Materialien wirklich super gerne mit in den Unterricht genommen, aber in den letzten Jahren, das liegt vielleicht auch daran, dass das Politikfeld ideologischer geworden ist, polarisierter, dass es einfach nicht mehr so eine Übersicht gibt, die wir mal hatten, dass die Materialien sich verändert haben zugunsten einer bestimmten Tendenz.
Welche Tendenz soll das denn sein? Soll das dann das sein, was auch zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Sendern vorgeworfen wird, zu sensibel, was Gender anbetrifft zum Beispiel? Ist diese Tendenz gemeint?
Ich denke schon. Also alles das, was wir unter woker Politik fassen. Wie gesagt, ich kann das nicht repräsentativ sagen, aber es ist das, was mir häufig einfach zu Ohren kommt oder was man eben liest über das Bild der Bundeszentrale.
Sie hören die Sendung Streitkultur, diesmal zu der Frage, ob es richtig ist, die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung zu kürzen. Es diskutieren der SPD-Landtagsabgeordnete aus Sachsen, Frank Richter, und die Kulturredakteurin beim Freitag, Katharina Schmitz. Herr Richter, Sie sind Politiker, Landespolitiker. Wie und wie oft wird das Thema politische Bildung im Sächsischen Landtag thematisiert?
Frau Florin, wenn Sie gestatten, möchte ich noch kurz ein kurzes Statement abgeben zu dem, was eben gerade gesagt worden ist. Wenn es denn so ist, dass die Produkte der Bundeszentrale als nicht überparteilich, sondern als tendenziös wahrgenommen werden, dann wäre die Konsequenz doch nicht die Kürzung der Mittel, sondern wäre die logische Konsequenz die Schärfung der Kontrollorgane.
Ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil ich mir doch vorstellen kann, dass genau diese Kritik, die Frau Schmitz jetzt geäußert hat, dass die auch im Landtag zum Beispiel schon mal geäußert wird. Ja. Alles Gender, alles woke.
Also die AfD, wenn die mit am Tisch säße, die hätte ihre helle Freude, unterstelle ich mal, an der Kürzung der Mittel für die Bundeszentrale. Aber das will ich gar nicht thematisieren. Politische Bildung ist immer mal wieder ein Thema in den Landtagsdebatten. Das darf auch gar nicht anders sein. Da beteiligen sich alle Fraktionen des Sächsischen Landtages mit Freude und mit Wonne daran. Wir haben in Sachsen jetzt auch im Koalitionsvertrag verankert, wie im Bundeskoalitionsvertrag ebenfalls verankert, eine Stärkung der Landeszentrale für politische Bildung im Zusammenhang eines sehr präzise ausgearbeiteten Weiterentwicklungskonzeptes beschlossen und haben diesbezüglich vor allen Dingen auf die, ich bin jetzt vielleicht nicht vollständig, aber ich glaube ungefähr vollständig, auf partizipative Elemente, auf die Stärkung der digitalen Kompetenz und Medienkompetenz Wert gelegt und auf Dialogforen. Das heißt, die Anpassung der Methodik in der politischen Bildung ist natürlich eine entscheidende Frage, um auch Wirksamkeit zu erzielen. Aber wir haben keine Kürzung, sondern eine moderate Steigerung beschlossen im Zusammenhang eines solchen auch dann zu evaluierenden Weiterentwicklungskonzeptes. Das halte ich für den richtigen Weg in der Zeit, in der
aber
wir sind.
Aber die Strategie lautet doch immer, wir müssen mehr informieren, dann sind die Menschen auch aufgeklärter bezüglich der Demokratie. Ich sehe das Problem darin, dass die Parteien in den Regionen, in denen Rechtsextremismus herrscht, zu wenig präsent sind. Da ist die AfD zum Beispiel am stärksten vertreten. Da können die Landeszentralen dann politisch bilden, wie sie wollen, wenn die anderen Parteien nicht vor Ort sind und ansprechbar. Was nützt mir politische Bildung, sage ich jetzt mal polemisch, wenn, keine Ahnung, ich keinen Termin beim Bürgeramt bekomme, weil entweder das Internet nicht funktioniert oder die Bürokratie, also ich einfach keinen Termin bekomme, das Krankenhaus schließt, mich Inflation sorgt. Und so weiter und so fort. Also was nutzt mir politische Bildung in dem Fall ganz praktisch?
In einem Punkt gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Der wichtigste und unangefochten entscheidendste politische Bildner ist die Politik selbst. Also Sie können theoretisch so viel erklären und so viel werben für diese Gesellschaftsordnung, wenn die Politik, die es an sich ja per se auch nicht gibt, aber wenn die Politiker oder das politische Ergebnis dann nicht stimmen oder die Gemeinwohlorientierung einfach nicht erkannt wird, dann nützt diese ganze Bildung nichts. Aber gleichwohl, ich hatte ja gerade in meinem vorhergehenden Redebeitrag darauf hingewiesen, dass es eben nicht nur um Information geht. Ohne Information geht's nicht. Also ich muss wenigstens ungefähr kognitiv realisiert haben, wie unser politisches System funktioniert. Aber darüber hinaus brauche ich Erfahrungsräume, Dialogräume. Ich habe große Erfolge, sage ich mal, etwas unbescheiden erzielen können, als ich noch Direktor der Landeszentrale für politische Bildung war, mit der Entwicklung eines Modellprojektes Kommune im Dialog, wo wir das Dialogische gepflegt haben, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerversammlungen, Einbeziehung möglichst aller Akteure, auch die Kontroverse mit hineingeholt, die Sachkompetenz mit hineingeholt. Solche Dialogforen dürfen keine Eintagsfliegen werden, die dürfen auch keine Alibi-Veranstaltungen werden. Aber wenn Sie sowas in Regionen, gerade auch im ländlichen Raum, den müssen wir in den Blick nehmen. Ich befürchte, dass der besonders betroffen sein wird von den jetzt anstehenden Kürzungen, wenn man gerade im ländlichen Raum solche gut ausgestattete Dialogforen, auch inhaltlich gut ausgestattete Dialogforen durchführt, hilft man, Demokratie nicht nur zu verstehen, sondern auch deren Akzeptanz zu erhöhen.
Ich finde das sehr spannend. Ich habe mich nur gefragt, Sie sind ja seinerzeit, als Sie mit den Pegida-Leuten geredet haben, auch in die Kritik geraten. Und ich frage mich, die Landeszentralen heute, wollen die noch mit Menschen reden, die Ihnen politisch nicht sympathisch sind?
Ich danke Ihnen für die Frage, Frau Schmitz. Das rührt mich. Ich glaube, ich werde auf meinem Sterbebett noch gefragt werden, warum ich damals mit Pegida-Leuten diskutiert habe.
Naja,
ich kritisiere Sie nicht. Nein, danke. Mittlerweile ist das ja auch, glaube ich, von vielen so verstanden worden, dass es damals besser gewesen wäre, wenn viel mehr Institutionen, auch gerade politische Parteien, sich dem Dialog gestellt hätten. Da hätte sehr viel an Problemstau damals schon abgearbeitet werden können, der sich jetzt in ganz dunkle politische Kanäle ergossen hat. Aber die Kritik damals war eingepreist. Mir war völlig klar, ich breche ein Tabu, ich musste es brechen. Ja, ich habe auch Fehler gemacht, einzelne Fehler habe ich mittlerweile auch sehr oft eingestanden, aber das Prinzip habe ich hochgehalten. Es kann uns nicht gefallen, wenn sich große Gruppen in der Gesellschaft aus dem demokratischen Diskurs verabschieden. Nicht? Und das, die wieder reinzuholen, auf sachlicher Ebene, nicht gegen die Verschwörungsmärchen, muss die Aufgabe der politischen Bildung
aber
sein.
Aber wie ist denn der Zusammenhang zwischen der Tatsache, ob man diese Gruppen, die schon fast verloren erscheinen, erreicht und dem Geld, das man ausgibt. Also besteht dann Kausalzusammenhang, bedeutet mehr Geld ausgeben, damit erreiche ich auch mehr Menschen, die ich bisher nicht erreicht habe?
Nein, der Zusammenhang besteht nicht.
Also dann ist es jetzt eher eine symbolische Frage des Zeitpunkts, ob es jetzt zu diesem Zeitpunkt ein gutes Signal ist, die Mittel zu kürzen.
Also wenn man die Mittel aufstockt, muss man begründen, warum man sie aufstockt. Und wenn man die Mittel kürzt, muss man begründen, warum man sie kürzt. Es muss doch eine inhaltliche Untersetzung sozusagen des Finanzbedarfs geben. Und den sehe ich bei der aktuellen Information, die mich erreicht hat, die wahrscheinlich gar nicht aus dem Hause Faeser, sondern vor allen Dingen erstmal aus dem Hause Lindner kam. Diese inhaltliche Untersetzung sehe ich noch nicht und das stört mich.
Da würde ich Herrn Richter recht geben. Auf der anderen Seite ist ja auch das, also es wird sehr viel über diese Doppelstrukturen bei der Förderung gesprochen. Also da gibt es ja beispielsweise noch das Programm Demokratie leben, das im Bundesfamilienministerium angesiedelt ist. Und die haben ihre Gelder erhöht im Jahr 2022, ich glaube um 16,5 Millionen und arbeiten mit ungefähr 180 Millionen. Und die wiederum haben auch Kompetenznetzwerke, Partnerschaften, Landeszentren für Demokratie. Dazu noch ihre Landeszentralen für politische Bildung. Das ist das, wo ich das Signal, der Zeitpunkt ist vielleicht falsch, aber dass man da nochmal schaut, wie man die ganzen Akteure bündeln kann, die Strategien nochmal ein bisschen ordnen, um zielgerichteter zu agieren, das finde ich auch, wenn der Zeitpunkt jetzt gerade vielleicht psychologisch falsch ist, für die Diskussion förderlich.
Also ich stimme Ihnen gar nicht so furchtbar gerne zu, aber ich muss Ihnen aus Überzeugung zustimmen. Wir haben tatsächlich nicht nur in diesem Bereich, in vielen anderen Bereichen auch manchen Wildwuchs, sage ich mal, etwas zugespitzt. Da muss Ordnung reingebracht werden und Doppelstrukturen sollten natürlich gestrafft werden oder vereinheitlicht werden. Da haben Sie völlig recht. Das nun aber mit der Daumenschraube einer so radikalen Kürzung erreichen zu wollen, das halte ich für nicht zielführend. Da hätte man wohl tatsächlich mal mehrere Ministerien an einen Tisch holen müssen und überlegen müssen, wie können wir das quasi besser strukturieren, um vielleicht auch Geld einzusparen.
Eine ganz grundsätzliche Frage an Sie beide. Sehen Sie die Demokratie aktuell in Gefahr, Frau Schmitz?
Ich habe mich gestern noch mit Freunden darüber unterhalten. Also ich glaube, man muss sich dem stellen. Ich fürchte, wir müssen uns der AfD stellen. Ich sehe die Demokratie nicht in Gefahr. Ich sehe eher, dass eine Gewöhnung eintritt wie in Frankreich. Also dass man sich tatsächlich daran gewöhnt, dass man immer so eine Le Pen bekämpfen muss. Und hier eben, dass man eine AfD mit parlamentarischen Mitteln bekämpfen muss. Das ist das, was ich sehe. Und ja, die Demokratie ist ein bisschen ins Schleudern geraten.
Herr Richter, ein bisschen nur?
Das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Demokratie ist abgerutscht. Das ist richtig. Und das ist ein bedenkliches Signal. Und da müssen sich alle an die Nase fassen. Das ist auch nicht auf Deutschland beschränkt. Da können wir internationale Vergleiche anstellen. Also da bin ich auch wirklich ich bin besorgt. Auch als Politiker, der ich ja jetzt bin. Aber die Stabilität unserer demokratischen Ordnung halte ich nach wie vor für stark genug. Auch die multiplen Krisen, in denen wir uns ja befinden. Wir dürfen ja auch das Umfeld gelegentlich mal in den Blick nehmen, von Pandemie bis Krieg jetzt in Europa. Die Strukturen unseres demokratischen Systems sind stark genug. Da bin ich fest überzeugt, um das auszuhalten. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Tatsache, dass wir die AfD jetzt in den Parlamenten sitzen haben, aus der Vogelperspektive betrachtet, ein Beleg dafür ist, dass unsere demokratische Ordnung funktioniert. Ja?
Das wäre jetzt nochmal eine neue Debatte, aber wir müssen jetzt schon zum Schluss kommen. Oh ja. Und da möchte ich die Bildungsfrage stellen, die wir am Ende jeder Sendung stellen. Über welches Argument Ihres Gegenübers denken Sie jetzt weiter nach? Von welchem Gedanken sagen Sie, ja, das hatte ich vorher nicht ganz so im Kopf? Frau Schmitz.
Dass wir vielleicht, das Erstarken der AfD und ihr Umgang damit ein Beweis für unsere wehrhafte Demokratie ist, das nehme ich jetzt mal optimistisch mit.
Herr Richter?
Gleichwohl bleibt die Aufgabe, die AfD mit demokratischen Mitteln zu bekämpfen. Aber das ist eine großartige Schlussfrage, Frau Florin. Das ist genau der demokratische Ansatz, der in der Schlussfrage zum Ausdruck kommt. Für mich ist das Argument von Frau Schmitz besonders beeindruckend, wenn sie sagt, wir haben Wildwuchs und wir haben verschiedene Demokratieförderprogramme und dann auch noch die Bundes- und Landeszentralen und so weiter. Da muss etwas Ordnung reingebracht werden. Das ist ein starkes Argument, das müssen wir mitnehmen.
Ja, das war schon die Sendung Streitkultur. Diesmal zu der Frage, ob es richtig ist, die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung ausgerechnet jetzt zu kürzen. Das ist noch eine Ankündigung, das ist noch kein feststehender Beschluss. Darüber diskutierten die Kulturredakteurin der Zeitung Freitag, Katharina Schmitz, und der sächsische SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter. Und wir haben jetzt gehört, die beste politische Bildung ist gute Politik. Das nehmen Sie jetzt mit ins Wochenende. Mein Name ist Christiane Florin. Ich danke fürs Zuhören, danke fürs innere Mitstreiten. Wir haben diese Sendung am Donnerstagnachmittag aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.